Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für dein teures Wort. Ist nicht jeder Vers, jede Bibelstelle köstlich? Redest du nicht zu uns? O Gott, habe Dank, dass wir die Augen geöffnet bekamen, dass die Augensalbe gereicht hast, dass wir sie einstreichen durften, um zu sehen. Ohren, die da hören, und ein Herz, das aufnimmt und glaubt. Habe Dank dafür, o Gott. Nimm uns hin und lehre uns beten. Und sei du mit uns allen, mit unseren Häusern, Familien, mit allen. Wir legen es dir hin, o Gott, und bitten dich, tue du etwas. Mach einen Anfang, der dann zur Vollendung führt. So gründlich, so tief, in mir und in uns allen. Nicht ich will anfangen, du sollst anfangen, o Herr. Ganz neu, ganz mächtig. Anbetung und Ehre. Deinem Namen. Halleluja. Amen. Nun, wir sind hier, um Gott zu begegnen. Und ihr wisst, jedes Mal, wenn man an den Gottesdienst denkt, dann durchzieht's einen im tiefsten Inneren. Und wir möchten ja Gott erleben, irgendwie den Weg dahin finden, dass er sich uns offenbaren kann, dass er antworten kann, dass sein Name verherrlicht wird, wie wir es gehört haben. Und ich habe heute die erste und die letzte Predigt, die wir herausgegeben haben von Bruder Branham, vor mir. Serie 1, Nummer 1, Serie 6, Nummer 9. Diese Predigt werdet ihr sicherlich alle heute mitnehmen können, wenn ich recht habe. Und in der ersten Predigt, da hat Bruder Branham das Gesicht von der Braut gehabt. Er sah die Braut, das englische Wort Preview ist sehr schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Wir haben es mit Vorausschau übersetzt. Oder Voraus- oder Vorbesichtigung. Es ist in jedem Fall etwas, das man sich vorher ansehen kann, ehe es dann endgültig in Erscheinung tritt. Und ja, Vorschau ist wohl das beste Wort, das man hätte wählen können. Aber wir haben ja selbst Englisch gelernt im Laufe der Jahre. Wir haben ja nicht so viel gekonnt, und haben auch die Wahl der Worte nicht immer so getroffen, wie wir sie vielleicht heute treffen würden. Und man sieht's bei den Bibelübersetzern, sie geben sich auch Mühe und finden immer etwas bessere Worte, um das Gleiche zum Ausdruck zu bringen. Was mich hier bewegt, ist schlicht der Gedanke, gleich auf Seite 5, er hat die Braut gesehen in einem unmöglichen, hoffnungslosen Zustand, mit Rock und Roll dahingehend. Und dann sagt er hier, von all dem Bemühen und den Dingen, die Menschen getan haben, um Christus eine Braut herauszubringen, soll diese gemein, schmutzig und unanständig aussehende, das nächste Wort will ich mir sparen, die Braut Christi sein? Dies machte mich in meinem Inneren krank. Als sie so vorbeiging, wo wir standen und das Papier vor sich hielt, im Twist dahin schaukelnd, bewegten sie sich von einer zur anderen Seite wie in den modernen Tänzen. Und dann, das muss ich auch wieder auslassen, das kann kaum jemand lesen. Aber hier heißt es dann, als sie vorbeigingen, sah ich, dass die Rückseite gar nicht bedeckt war. Als sie vorbei waren, wurde mir übel. Ich fühlte mich krank. Dann sagte er, die Braut kommt wieder zur Vorbesichtigung. Die Braut folgte ihr. Also wir sehen zwei Dinge. Einmal zog die Braut vorüber, ein unmöglicher Anblick, dass der Mann Gottes krank wurde, als er sie vorüberziehen sah. Und dann sollte wieder die Braut gezeigt werden. Und es heißt, sie sah genau so aus wie die erste zu Anfang. Mein Herz hüpfte vor Freude zu wissen, dass eine Braut da sein wird, die genauso gestaltet und gekleidet sein wird wie die am Anfang. Sie muss herausgerufen werden. Hier haben wir die Hoffnung. Er hat sie gesehen, wie sie aussieht vor der Herausrufung, ehe sich Gott ihr offenbaren kann. Und dann später hat er die Braut gesehen, nach ihrer Herausrufung, so wie der Herr sie sehen wird und wie sie vor ihm erscheinen wird. Beim ersten Anblick wurde ihm übel, beim zweiten hüpfte sein Herz vor Freude. Wir haben das Lied mitgehört. Wie wird es sein an jenem Morgen? Wie wird es sein, wenn die Herausgerufene, die Zubereitete, die geschmückte Braut dem Bräutigam begegnen wird? Für uns im Augenblick noch unfassbar, aber bei Gott sind alle Dinge schon so, auch wenn sie noch in der Zukunft sind, als wären sie gestern schon gewesen. Für ihn ist alles schon ein abgeschlossener Heilsplan und Heilsratschluss, der vollendet ist, und so ist es auch mit der Braut des Lammes. Sie wird vor dem Throne Gottes erscheinen, gewaschen in dem Blute des Lammes. Und wie das Volk Israel in Ägypten nur ein Mittel hatte für die Erstgeburt, so haben wir als Erstgeborene nur ein Mittel, das Blut des Lammes. Und da, wo der Feind vorüberzieht und Unheil anrichten möchte, da muss das Blut des Lammes zu sehen sein, und dann bleiben wir bewahrt. Es war noch etwas, das ich lesen wollte von Seite 6. Die Braut war in dem gleichen Zustand, als sie vorbeiging, wie die am Anfang. Ich achtete auf sie und sah, dass sie abglitt. Ich versuchte, sie wieder in die rechte Bahn zu bringen. Er sah die Braut, so wie sie am Anfang war, und trotzdem sah er, wie sie abglitt. Und er war es, der versuchte, sie wieder in die rechte Bahn zu bringen. Und das glauben wir, und davon sind wir überzeugt, dass es in dieser letzten Zeit nicht drei oder vier Stimmen gibt, durch die Gott redet, sondern eine Stimme, mit der er redet. Und das ist die Stimme seines geoffenbarten Wortes und die stimmt immer. Wir möchten eine Stimme, die da stimmt. Wenn die Stimme nicht stimmt, dann stimmen auch die Worte nicht und dann können wir darauf verzichten. Dennoch geht es mir und dir zu Herzen, dass die Braut, wie er sie am Anfang sah, nicht die mit Rock und Roll, sondern jetzt schon in dem schönen Zustand. Und dennoch sagt er hier, ich achtete auf sie und sah, dass sie abglitt. Ich versuchte sie wieder in die rechte Bahn zu bringen. Wollen wir es im Glauben annehmen, dass derselbe Gott, der dafür gesorgt hat, dass eine Braut herausgerufen wird, derselbe Gott trägt Sorge dafür, dass sie selbst nach dem Abgleiten zurückgebracht wird in die rechte Bahn. Und das wirst nicht du und nicht ich. Und auch niemand anders wird das vermögen, als Gott selbst durch das Wort, das er seinem Knecht und Propheten aufgetragen hat. Eine andere Ausrichtung gibt es nicht. Gäbe es diese, wollten wir sie anhören und hinfahren, aber die kann es nicht geben. Wie schon vorher gesagt, in jeder Generation und immer, wenn Gott etwas tat oder seinen Willen und sein Wort offenbarte, offenbarte er sich zuerst dem, durch den er reden wollte. Und hat ihn, ich möchte das Wort mal gebrauchen, beschlagnahmt. Für sich in seinen Dienst gestellt, um durch ihn zu reden und zu wirken. Zum Segen für das gesamte Volk Gottes. Das ist also die erste Predigt hier, die wir übersetzt haben, erkennet den Tag und seine Botschaft. 15 Jahre sind vergangen. Die letzte Predigt, drei Arten von Gläubigen. Diese Predigt ist ein Hammer und eine Sichel. Diese Predigt lässt keinen von uns vorbeigehen, ohne dass ein jeder sich selbst vor das Angesicht Gottes stellt. Vom ersten bis zum letzten. Es gibt keine zweite Predigt, die so persönlich und so entscheidend ist wie diese Predigt. Und es wird keinem von uns nützen, mir nicht und dir nicht, wenn wir beim Lesen dieser Predigt überlegen, ja, das trifft auf den zu und das auf den. Das könnte der sein und ja, das wird ein vergebliches Lesen sein. Und Gott wird nicht zu uns reden können. Aber wenn wir hier lesen und merken, was gesagt wird, dann möge der Heilige Geist doch zu jedem Herzen sprechen. Selbst als unser Heiland sagte, einer wird mich verraten. Da hat keiner von allen gefragt, sag mal, bist du's und könntest du es sein? Keiner ging die Reihe rund. Jeder fragte, bin ich's? Das ist die Sache. In der Gegenwart Jesu bleibt uns nichts anderes übrig, als uns selbst zu fragen, Herr, hast du mich damit gemeint? Falle ich unter die Beschreibung trifft sie auf mich zu, dann schenkt mir Gnade, denn noch ist Gnadenzeit. Die Ausführungen sind sehr hart. Sie sind aber dazu angetan und geeignet, um mir, um uns allen wirklich den Spiegel des Wortes vor Augen zu führen. Ich bin überzeugt, dass keine Predigt so oft gelesen werden wird wie gerade diese. Und ich sage deshalb noch einmal, nicht, dass wir jetzt lesen und sagen, gut, das passt ja hundertprozentig. Das hat der Prophet schon vorausgesagt. Selbst wenn wir die Dinge, die gewesen sind, irgendwie wiederfinden, das ist noch nicht deine und meine Lösung. Deine und meine Lösung kommt nicht durch die Feststellung von Fehlern, sei es durch eigenes Verschulden oder die Fehler anderer. Deine und meine Lösung kommt von Gott, dem Herrn, der dir und mir neu begegnet und sich dir und mir neu offenbart. Die Lösung des Problems ist noch nicht die Feststellung der Sache. Das ist eine Sache. Aber in die Gegenwart Gottes zu kommen und zu sagen, Herr, die Zeit läuft ab und ihr werdet es sehen, die Schrift wird sich auch darin erfüllen, dass die Gläubigen sagen werden, der Herr kommt noch lange nicht. Wir hatten doch die Jahre, wo wir uns die Frage stellten, sollen unsere Kinder noch dies oder jenes lernen oder. Wir alle, die wir hier sitzen oder stehen. Wir standen unter dem direkten Eindruck, Jahr aus und Jahr ein, jeder Tag könnte der letzte sein, jede Woche. Wer hat eine Versammlung versäumen wollen? Brüder haben ihre irdische Karriere aufgegeben, die Erfolg versprochen hätte, nur weil sie für eine gewisse Zeit von diesem Orte hätten weg müssen. Weil wir das ganze Gewicht auf die Sache Gottes gelegt haben, jetzt kann es ins Gegenteil umschlagen. Dass man sich sagt, ja, wir sind schön dumm gewesen. Das hätten wir jetzt haben können. Wenn wir damals gut überlegt hätten, dann wären wir jetzt nicht und hätten das, ja. Vielleicht hätten wir irdisch manches anders gemacht. Vielleicht hätten wir mehr. Aber Gott hat uns nun einmal diesen Weg geführt. Und die Schrift muss sich ja erfüllen. Aber es darf nicht geschehen, dass die Braut dahin kommt und sagt, der Herr, der kommt jetzt nicht. Wir haben so lange gewartet, all diese Jahre sind vorübergezogen, jetzt wissen wir nicht mehr, woran wir sind. Brüder, ich muss euch sagen, durch die Gnade Gottes wissen wir, woran wir sind. Weil wir wissen, an wen wir glauben. Wir haben uns nicht auf eine Zeit spezialisiert. Wir haben uns auf das Wort ausrichten und durch das Wort ausrichten lassen. Und der Herr spricht in seinem Worte sehr deutlich. Zeit und Stunde weiß niemand. Genauso deutlich hat er darüber gesprochen, wenn ihr dieses alles seht, dass es geschieht, dann hebet eure Häupte empor, weil sich eure Erlösung naht. Und wer im anderen Evangelium liest, da heißt es, dies ist der Anfang der Wehen, aber noch nicht das Ende. Man muss manchmal alle vier Evangelien zusammenfassen, in den bestimmten Bereichen, wo sie das Gleiche beschreiben, um ein Gesamtbild zu haben. Wir haben nicht verkehrt gehandelt, indem wir auf das Kommen des Herrn warteten. Wenn wir jetzt aber unser Augenmerk auf alles andere richten und sagen, ja, irgendwie bin ich nun doch enttäuscht, die Sachen sind nicht gekommen, wie wir es gemeint haben, da kann etwas passieren. Dass wir auf ein Gleis getan werden, das nicht mehr darauf ausgerichtet oder zum Ziel hat, was uns Gott in dieser Zeit vor Augen stellt. Hier in dieser letzten Predigt, da hat Bruder Branham es mit den Gläubigen, mit den gemachten Gläubigen und mit den Ungläubigen zu tun. Und selbst wenn wir heute Abend mit Aufrichtigkeit vor Gott und vor uns selber die Feststellung treffen würden, dass wir zu den Gläubigen gehören und möge es Gott so schenken. Das wollen wir annehmen. Und dann kommt's wie ein Hammer aus heiterem Himmel. Und dann hören wir denselben Mann Gottes sagen, wenn ihr wirklich gläubig seid, dann werden euch die Zeichen folgen, die der Herr den Gläubigen verheißen hat. Und wenn sie euch nicht folgen, dann. Also, ich glaube, dass selbst den Gläubigen hier kein Spielraum mehr übrig bleibt, sich noch irgendwie mit Gedanken über den Ungläubigen zu befassen oder über irgendjemand anders, sondern selbst der kleinen Schar von Gläubigen, die übrig bleibt, der ist ein Gebot hier gegeben, den Hammer um die Sichel anlegen zu lassen. Und was bleibt dann noch übrig? Mir war es so, wir haben auch heute mit Bruder Russ noch ein paar Worte gewechselt, es geht mir einfach so zu Herzen, dass Gott Gottesdienste haben möchte, in denen er sich verherrlicht. Gottesdienste, wo wir nicht auseinandergehen, es sei denn, wir hatten eine wirkliche Begegnung mit unserem Gott. Sicher, ich stimme mit allen überein, die überzeugt sind, dass Gott uns in jeder Versammlung in seinem Wort begegnet. Und ich bin aus voller Überzeugung mit euch der gleichen Meinung, dass Gott uns in jeder Versammlung in seinem Worte begegnet und zu uns redet. Ich habe den Tag noch nicht erlebt, auch unter schlimmsten Umständen nicht, an dem ich hierher gekommen wäre, ohne dass Gott durch sein Wort geredet hätte. In jeder Versammlung hat Gott mit mir geredet. Ich kann mir kein Urteil über andere erlauben. Aber ich würde dazu neigen, zu glauben, dass er nicht nur mit mir, sondern mit uns allen geredet hat. Durch jedes Wort, das gelesen, das dargebracht wurde, hat er mit uns geredet. Aber Gott ist ja nicht nur ein Gott der Worte. Er ist ein Gott der Taten, ein Gott der Kraft, ein Gott, der sich offenbaren möchte. Und da ist die Sache. Ich glaube, es ist in dieser Predigt, wo Bruder Branham ausführt. Wenn der Herr am Anfang gesagt hatte, es werde Licht, das Licht wäre nicht in Erscheinung getreten, dann wäre es gar nicht der Herr gewesen, der da geredet hat. Denn da, wo Gott redet, treten die Dinge, die er ausspricht, in Erscheinung. Das ist die Sache. Da, wo Gott redet, tritt das, was er sagt, in Erscheinung. Und da sind wir gefordert. Der eine so gut wie der andere. Und niemand denke bei sich selber, ja, ihr dienenden Brüder, dann ist es ja höchste Zeit mit euch. Wer gehört denn zur Gemeinde Gottes? Wer bildet den Leib des Herrn? Nur zwei, drei Leute? Oder sind wir alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft? Oder vielleicht sollen wir sagen, Herr, beginne so und taufe uns alle durch einen Geist zu einem Leibe. Es muss Gottes Kraft in den Leib des Herrn hineinkommen. Und durch die Kraft Gottes wird das Wort Gottes Realität. Die Verheißung über den kommenden Messias, die stand schon längst in der Bibel. Aber als der Engel die Ankündigung gab und der Heilige Geist herunterkam, da wurde das Wort Fleisch, nahm Gestalt an, und aus dem Wort wurde Realität, Gott geoffenbart. Dasselbe, so verstehe ich, die Botschaft, die Gott gegeben hat, war zu allen Zeiten, dass nicht nur ein Wort der Verheißung erging, sondern dass der Geist, welches die Kraft Gottes ist, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes ist im Grunde genommen ein Antun, eine Ausrüstung mit der Gotteskraft, mit der Kraft aus der Höhe. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, und das Ende soll ja dem Anfang gleich werden. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie gelangen wir dahin, dass Gott uns so segnen kann? So segnen, dass es überströmt, dass auch andere mitgesegnet werden. Wir können diese Predigt lesen, und ich sage es noch einmal, und hier sind manche Dinge beschrieben, über die wir nachdenken werden. Aber selbst wenn wir darüber nachdenken und die Sache richtig im Griff hätten, dann hat Gott uns damit noch lange nicht im Griff. Gott möchte dich und mich im Griff haben. Nicht nur, dass wir Dinge meinen, richtig zu beurteilen, sondern dass wir uns Gott so stellen können. Ihr wisst, euch geht's wie mir. Wir sagen sehr schnell, Herr, was immer du forderst, das werden wir tun. Aber manchmal sind es die großen Dinge, die wir tun möchten, und die kleinen, die möchten wir ungetan lassen. Aber Gott geht ja einen Weg mit uns, der nicht mit den großen Dingen beginnt, sondern es ist tatsächlich der Weg der kleinen Schritte. Aber es sind Schritte des Glaubens. Und ich kann nicht anders, als Gott völlig glauben und vertrauen, denn er ist es wert und würdig. Wir haben nicht klug ersonnene Fabeln gehört und unsere Zeit nicht eingesetzt für eine Sache, die keine Hoffnung und keine Zukunft hätte, sondern wir glauben, dass Gott geredet hat und dass er zu seinem Worte steht. Und wenn wir wie Abraham nicht nur 15, sondern 25 Jahre zu warten hätten, dann sollte unser Glaube immer stärker werden. Es mag dem Äußeren nach manchmal unmöglich erscheinen, dass man sich sagen würde, aber nur zu sich selber oder vielleicht zu jemand anders, zu Gott in keinem Fall. Was Gott anbetrifft, ist in unserem Herzen ein Anker befestigt, dass jede Verheißung und jedes Wort die absolute Wahrheit ist. Aber manchmal geht es uns, wie David an einer Stelle sagte, wie sagt er in dem Psalm, hier steht es ja gleich, er sagt, ich sprach, sie sind alle Lügner und so weiter. Manchmal ist ihm der Kragen geplatzt und er wollte auch vielleicht nach rechts und nach links eben mal ausschlagen. Aber wenn er zur Besinnung kam und nicht die Menschen, sondern Gott im Auge hatte und sagen konnte, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege die Feinde zum Schemel deiner Füße. Er hat uns in den Psalmen tatsächlich beides bestens hinterlassen. Was man sagen kann in Verzweiflung, wenn man auf sich selber, auf Umstände und auf alles Mögliche schaut, und was durch die Gnade Gottes hervorkommt, wenn man auf den schaut, der auf uns in Gnaden herabgeschaut hat und der uns erlöst und gerufen hat. Hier in dieser Predigt, das sagt Bruder Brenim, das ist die Art, die so lange bleibt, bis sie einen Fehler darin finden können. Sie sehen sich immer nach einem Schlupfloch um und wollen herausfinden, wie es geschieht, ob es ein Trick oder etwas ist. Sie warten darauf, dass sie es verraten können. Danach schauen sie aus. Der Ungläubige wartet nicht lange. Er hat es abgelehnt und ging davon. Der Gläubige glaubt es trotzdem, weil es das Wort ist. Ganz gleich, was geschieht. Dahinter steht der Satz, da habt ihr eure drei Gruppen. Der Gläubige glaubt das Wort, ganz gleich, was geschieht. Wie oft haben wir es gehört? Im Anfang war das Wort. Und ich erinnere mich heute an einen Dezember, als drüben eine Konferenz stattfand und ein Mann über 3 Stunden gebraucht hat, um darzulegen, dass Bruder Brenham das Wort ist. Und mir platzte tatsächlich der Kragen. Ich saß in der letzten Reihe und ging bis zuerst nach vorne und habe auf den Zettel geschrieben, jetzt ist Schluss. Ich gehe nach vorne. Aber der leitende Bruder sagte nein, hat er draufgeschrieben, lass ihn ausreden. Aber am nächsten Tag habe ich die Gelegenheit wahrgenommen und ging unaufgefordert, nicht zu dem Bruder, sondern zum Rednerpult, als es niemand erwartete, und habe das Wort des Herrn dargebracht und die Frage gestellt, wer war im Anfang? War es Mose? War es Elia? War es Brenhem? War es Paulus? Nein, im Anfang war das Wort. Im Anfang war Gott und Gott hat alle Dinge gemacht. Nach den 15 Minuten war Pause. Was will ich damit sagen? Gott hat geredet. Man muss aber zum Anfang zurückgehen, um das Geredete richtig zu verstehen. Und wir kommen gleich noch auf Johannes zurück. Aber hier ist noch ein besonderer Passus. Und ich bitte euch alle, lest darüber hinweg. Lest wirklich darüber hinweg. Und wenn ihr nicht darüber hinweg lest, dann möge sich jeder nur selber prüfen, aber nicht einen anderen, sondern für sich und es auch vor Gott für sich behalten, mit welch einem Resultat er nach dem Lesen für sich herausgekommen ist. Es geht, und ich sage es noch einmal in aller Liebe, nicht darum, dass wir jetzt hier lesen und sagen, ja, nun ist ja alles ganz klar. Ja, so klar ist das noch lange nicht. Es sei denn, Gott verherrlicht sich und offenbart seine Kraft. Und so haben wir es hier in diesem Wort aus Johannes 12 gehört. Der Heiland bat, Vater, verherrliche deinen Namen. Da erscholl eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn nochmals oder abermals oder weiterhin verherrlichen. Dass Gott uns so antworten könnte, wisst ihr, wenn es uns tatsächlich um die Verherrlichung des Namens geht, in dem Gott sich uns geoffenbart hat und um nichts anderes als um das, dann soll die Antwort kommen und nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat. Aber wer Johannes 17 liest, da sagt der Herr ja nachher das Gleiche, wir kommen vielleicht noch schnell darauf. Hier heißt es dann, da sagte die Volksmenge, die dabei stand und zuhörte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Da nahm Jesus das Wort und sagte, merkt ihr, worum es geht? Es geht nicht darum, was die Volksmenge sagte, die dabei stand, dass sie von einem Donner redet, dann haben sie noch gar nichts verstanden. Und es geht auch nicht darum, dass jemand sagt, ein Engel habe geredet. Es geht darum, abzuwarten, bis der Herr das Wort ergreift. Und hier steht so wunderbar geschrieben, da nahm Jesus das Wort und sagte. Was die Volksmenge sagte, können wir vergessen. Und was die anderen sagten, können wir auch vergessen. Aber das, was Jesus sagte, daran wollen wir uns halten. Daran können wir uns aufrichten. Es war damals so, es ist heute so. Hören wir auf die Volksmenge? Sie hat doch nur etwas Lautes vernommen, doch gar nicht verstanden, was an Worten gesagt wurde. Und die anderen, ein Engel habe geredet. Da nahm Jesus das Wort und sagte. Das ist für den heutigen Abend der Satz, den wir mitzunehmen haben. Das Wort, das Gott dir und mir aus der heutigen Abendstunde mit auf deinen gesamten Lebensweg geben möchte. Nicht, was die Volksmenge sagt oder was die ganz nah dabeistehenden sagten. Da nahm Jesus das Wort und sagte, darauf kommt es an. Und das ist wichtig. Und er sagte, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Oder zuerst sagt er, nicht um meinetwillen ist diese Stimme erschollen, sondern um euretwillen. Was war es? Gott hatte ganz klar und deutlich geredet, aber die Menschen haben es nicht verstanden. Es ging in dem lauten Schall unter. Denn es steht, da erscholl eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn weiterhin verherrlichen. Das ist gesagt worden und das glauben wir. Und Jesus ergriff das Wort und hat es nochmal betonen wollen und sagte nicht um meinetwillen. Moment, lass mich genau lesen. Nicht um meinetwillen ist diese Stimme erschollen, sondern um euretwillen. Hat nicht Gott um unseretwillen in dieser Zeit geredet? Hat er nicht sein Wort um seines Volkes willen geoffenbart? Sollen wir hören, was eine Volksmenge über Donner zu sagen hat oder eine andere, ob ein Engel geredet habe? Oder sollen wir sagen, Herr, du hast geredet, die Worte deines Mundes sind uns kostbar. Und das Schöne daran, wir haben sie verstanden. Ein Mensch, der noch das und jenes sagt, der hat überhaupt nicht verstanden, was der Herr wirklich gesagt hat. Wie schön dieser Vers. Da nahm Jesus das Wort und sagte, dass er in unserer Mitte stets das Wort nehmen könnte und sagen. Und sein Wort ist jedes Mal, so spricht der Herr. Bei Menschen, da wollen wir gar nicht anfangen, sonst könnten wir tatsächlich beschämt von dannen ziehen. Aber bei Gott werden wir neu gestärkt und aufgerichtet und dürfen ihm aufs Neue vertrauen. Da nahm Jesus das Wort und sagte, das ist mein einziger Wunsch, dass in allen Fragen, in denen der eine so denkt, der andere so, dass der Herr, der das Fleisch gewordene Wort ist, wirklich zu seinem Recht kommen könnte und das Wort ergreifen und sagen. Wenn man hier das so richtig liest, hat man den Eindruck, er ist ihnen ins Wort gefallen. Er hatte genug gehört von dem, was die Menge und das Volk und die um ihn waren, sagten. Da nahm er das Wort und sagte, nicht um meinetwillen ist diese Stimme erschollen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Was er sagt, das ist die absolute Wahrheit. Ich konnte sagen, ich habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabstürzen gesehen. Was war es? Er hat schon das gesehen, was geschieht, wenn er am Kreuz auf Golgatha die Erlösung vollbringen würde. Und wenn wir darin unseren Glauben verankern können, dann wird der Herr uns helfen und mit uns allen sein. Auf die anderen Dinge können wir nicht mehr eingehen, die Zeit eilt so schnell. Und mir wird jüngst gesagt, dass ich zu lange predige. Also, Johannes 17, genau dasselbe. Hier heißt es, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Was war's? Die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Und das spricht er, bevor er den Weg über Gethsemane nach Golgatha antritt. Wenn wir von der Verherrlichung sprechen würden, dann meinen wir ein großes Fest und jemand Adeliges wird gekrönt. Das ist eine Stunde der Verherrlichung. Hier ist die Stunde des Leidens. Und wir haben es ja alle mitgelesen. Wenn es möglich ist, lass dieses an mir vorüberziehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir als Menschen können fast kaum begreifen, dass durch all diese Tiefen hindurch eine Verherrlichung möglich war. Und dennoch ist es geschehen. Und Bruder Brenham sagt so schön, der Weg nach oben, der führt zunächst nach unten. Und so ging es auch hier. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Du hast ihm ja Macht über alles Fleisch gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Merkt ihr, das Geheimnis Gottes zu erkennen, hat sogar damit zu tun, ob wir ewiges Leben haben oder nicht. Ob wir nur sagen, wir haben es, oder ob wir es tatsächlich aus Gnaden empfangen haben. Und es heißt hier, die Antwort kommt, ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht und habe das Werk vollendet, dessen Vollführung du mir aufgetragen hast. Und jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir besaß, ehe die Welt war. Jawohl, es war die Herrlichkeit Gottes, die von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, die dazu bestimmt gewesen war, diesen Leib, der Fleisch geworden ist, zurückzuverwandeln in den Herrlichkeitsleib, in den Leib, wie wir ihn haben werden, nach der Auferstehung und nach der Verwandlung verherrlicht zu werden. Als Jesus auf dem Verklärungsberge war, haben die drei Jünger, Mose und Elia, ihn schon verklärt vor sich gesehen. Glänzend weiß und sein Angesicht strahlte wie die Sonne. Es geht um dich, es geht um mich, es geht um uns. Unser Herr konnte sagen, ich habe das Werk, das du mir aufgetragen hast, vollendet. Und alle, die du mir gegeben hast, werden zu mir kommen und ich gebe ihnen das ewige Leben. Gott ist es, der da ruft. Er hat dich gerufen, er hat mich gerufen, er hat uns gerufen. Du und ich wären heute nicht hier, wenn er uns nicht aus Gnaden gerufen hätte. Er möchte sich aber verherrlichen, und zwar durch die Glieder seines Leibes und sein Wort bestätigen. Wenn wir ins Gebet gehen, möge das unser Hauptanliegen sein, darum zu bitten, dass Gott uns mit Kraft aus der Höhe ausrüsten könnte. Wenn die letzte Braut sein soll, wie die erste war, dann muss sie mit derselben Kraft ausgerüstet werden. Dann kann nichts weniger da sein. Im Gegenteil, wir brauchen heute mehr, ob ihr das glaubt oder nicht. Wir könnten ein doppeltes Maß sehr gut von dem gebrauchen, was die Männer Gottes und die Gemeinde am Anfang hatten. Zunächst wären wir schon mit dem gleichen Maß zufrieden und dann könnte der Herr noch ein Maß dazugeben nach dem Wort der Schrift. Wer hat, dem wird gegeben werden, auf dass er die Fülle habe. Da kommen wir wieder zu dem Wort. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Möge er uns segnen und mit uns allen sein. Amen.
Lass uns aufstehen zum Gebet. Und deinen Namen erheben, denn dir alleine gebührt alle Ehre, dir gebührt aller Ruhm und dir gebührt alle Anbetung, Herr. Herr, wir danken dir für die Predigten, wir danken dir für das Wort, das du uns gegeben hast, auch heute Abend. Wir danken dir für deinen Knecht und Propheten, den du gesandt hast in unseren Tagen. O Herr, mögen wir nicht nur dein Wort hören, sondern mögen wir es in uns aufnehmen und mögen wir uns an jeder darin beschauen, Herr. Nicht einer den anderen, Herr. Nein, Herr. Jeder möge sich selbst beschauen, O Herr. Schenke mir Gnade, O Herr. Das ist mein Gebet, O Herr. Heiler, dass ich nicht auf andere schaue und auf andere urteile, Herr, sondern dass ich mich selbst verurteile, Herr. Dass ich selbst vor dir bestehen kann, O Herr. Heiland, denn die Zeit ist nahe, wo du erscheinen wirst, wo du die Deinen holen wirst. Herr, ich möchte bereit sein, ich möchte fertig sein, mit dir einzugehen in dein Reich, in deine Herrlichkeit. Herr, ich bitte für mich, sei mir gnädig, sei meinen Brüdern gnädig, meinen Schwestern, sei uns allen gnädig, Herr. Herr, wie gebetet worden ist, Herr, wo wir nicht so waren, Herr, da wollen wir Gnade walten lassen und wollen es nicht unser annehmen, Herr, und wollen es dein Wort bestätigen, Herr, mit Zeichen und Wundern, oh Herr. Das ist mein Gebet, oh Herr. Herr, wie es am Anfang war, so soll es auch in unserer Bitte sein, Herr. Wir warten darauf, Herr, sehnsuchtsvoll, Herr. Lass es geschehen, um deines Namens willen. Herr, wir möchten auch nicht vergessen, all die Kranken. Wir möchten sie dir hinlegen, oh Herr. Auf die Schwester rauf, Herr, die Herr sich dafür mit dir empfohlen hat. Wollest du, Herr, mit dir sein? In der Stunde der Operation, Herr. Herr, wir wissen, bei dir ist alles möglich. Du kannst vorher schon ein Wunder tun, oh Gott. Herr, du bist der Gott des Himmels und der Erde. Herr, dass dein Name verherrlicht wird. Oh Gott, wir beten dich an. Es ist bei dir alles möglich, denn du bist der wahrhaftige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Deinem Namen sei die Ehre. Treuer Gott, wir bitten dich auch, wenn wir auseinandergehen, wollen es mit uns sein, oh Herr, und uns morgen mit deinem Segen zusammenführen. Oder unser Bruder, wollen es Gott in der Schweiz zum Segen setzen, Herr. Mein Gott, wir sagen dir alles, oh Herr, und harren deine Herr. Mögest du verherrlicht sein in unserem Herzen und untereinander in der Gemeinde, Herr. Preis sei dir, Halleluja. Sei gelobt, sei gepriesen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.